Genau, und heute soll das Thema Berufung sein. Jetzt bräuchte ich mal kurz direkt so, dass alle so schön mitmachen dürfen. Und zwar, wenn ich Thema Berufung anspreche, bräuchte ich mal kurz Handzeichen. Bei wem erzeugt es eher Stress? Dann bitte jetzt die Hände hoch. Okay. Wenn ich Berufung anspreche, bin vollkommen entspannt. Okay, und der Rest ist einfach neutral. Super, vielen Dank. Weil ich merke, wenn wir sind ja im Schwabenland, ne, und wenn man über das Thema Berufung spricht, dann ist das Erste eigentlich erst, was soll ich tun, wo soll ich hin, was soll ich machen? Das ist eigentlich so der Grundreflex. Wo ist mein Platz, was ist meine Aufgabe? Aber die Bibel lädt uns da tatsächlich ein, auch ein bisschen anders zu denken, ein bisschen anders darüber nachzudenken. Und das heißt, die Bibel, die beginnt am Anfang nicht beim Tun, und was mache ich denn alles, sondern die Bibel, die beginnt am Anfang beim Ruf. Berufen, da geht es um einen Ruf, da geht es sich ansprechen zu lassen. Und darum, da geht es erstmal. Der Ruf von Gott, der in eine Beziehung führt, in eine Beziehung mit ihm, und aus dieser Beziehung darf sich dann mehr entwickeln. Und daraus entwickelt sich dann ein Leben, daraus entwickelt sich auch, ja, die eine oder andere Aufgabe, aber nicht losgelöst von diesem Ruf, nicht losgelöst von dieser Beziehung, sondern das wirklich ganz vorneweg, auf das kommt es an. Und deswegen eine These ganz am Anfang, für mich gibt es keine unberufenen Christen. Es gibt unreife Christen, definitiv, jawohl. Es gibt Leute, die sind ungeformt, es gibt Leute, die sind absolut überfordert, mich eingeschlossen, by the way. Manchmal gibt es maskierte Christen, wo wir alles so schön fromm anklatschen und so eine fromme Fassade haben, das gibt's alles. Aber unberufene Christen, das gibt's für mich ehrlich gesagt nicht. Und deswegen ist Berufung wirklich was Schönes. Es ist nämlich eine Einladung, sich auf einen lebenslangen Weg zu machen mit Gott und sich von ihm formen zu lassen. Auf diesem Ruf raus, aus dieser Beziehung raus, wenn ich da drin bin, mich dann formen zu lassen. Und darum soll es gehen. Ein lebenslanger Weg der Formung. Und Halleluja, ich sehe, wir sind unterschiedliche Generationen, und das Schöne ist, das ist nie vorbei, weil das geht weiter. Dieser Weg ist nie fertig, und wir sollen uns immer wieder neu rufen lassen, weil darum geht's. Ich sage es immer so schön flapsig, wenn ich in einer Beziehung bin, wenn ich es mit meiner Frau sage und sage, hey, jetzt ist ein Jahr einfach Sendepause. Die Beziehung wird in einem Jahr nicht das Gleiche sein. Und darum geht's, immer wieder auch aufeinander zu hören, immer wieder auch reinzugehen in diesen Kommunikationsprozess. Nochmal, keine unberufene Christen, berufene Christen, die dann in ihrem Leben geformt werden. Und jetzt gehen wir rein und gucken uns mal an, wie das bei Samuel war. Die Kinder haben uns ja gerade schon eigentlich super mit reingenommen, beziehungsweise du, Clemens, ne? Man darf hier vorne mitlesen, 1. Samuel 16. Als Isai und seine Söhne zum Opfermahl kamen, fiel Samuel Blick auf den älteren Sohn Eliab. Und er dachte, das ist bestimmt der, den der Herr als König erwählt hat. Aber der Herr, er sagte zu Samuel, lass dich nicht von seinem Aussehen und seiner stattlichen Größe beeindrucken. Ich habe ihn nicht ausgesucht. Ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, aber ich sehe das Herz. Als nächstes rief Isai seinen Sohn Abinadab und ließ ihn an Samuel vorbeigehen. Der aber sagte, auch diesen hat der Herr nicht ausgewählt. Danach ließ Isai Schama vorbeigehen. Und wieder verneinte Samuel, auch diesen hat der Herr nicht ausgewählt. So ließ Isai 7 Söhne an Samuel vorübergehen. Doch Samuel sagte zu ihm, kein von ihnen hat der Herr ausgewählt. Sind es wirklich alle Söhne? Isai antwortete, ja, es gibt noch den Jüngsten, der fehlt noch. Er hütet gerade die Schafe und Ziegen. Lass ihn holen, forderte Samuel. Wir setzen uns nicht zum Opfermahl, bevor er bei uns ist. Da ließ Isai ihn holen, und David sah gut aus. Er war gebräunt und hatte schöne Augen. Ja, dann muss er sein. Er ist es, sagt der Herr zu Samuel. Salbe ihn zum König. Samuel nahm das Horn mit dem Öl und salbte ihn vor den Augen seiner Brüder zum König. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn nicht mehr. Samuel aber kehrte nach Rama zurück. Eine Geschichte, die man vielleicht schon das eine oder andere Mal gehört hat. Kinder, war gerade schön. Einige irgendwie vielleicht doch schon bekannt. Und ich finde, bei solchen bekannteren Geschichten oder so, wenn wir so drüber lesen, dann ticken wir sehr, sehr häufig so, So schön klassisch deutsches System. Ich muss was verstehen, wenn ich es verstanden habe, dann passt es. Ne? Das heißt, Geschichte kenne ich und eigentlich kann ich schon ein bisschen weghören. Und ich lade uns heute Morgen ein, auch bei ein bisschen wärmeren Temperaturen, tatsächlich nochmal genau hinzuhören. Vielleicht entdeckt man nochmal was Neues. Weil ich glaube auch, dass Samuel durfte was Neues entdecken. Der Samuel war sich am Anfang eigentlich sicher. Ich stelle mir so vor, er kommt in so ein Setting rein und er sieht gleich so einen stattlichen Mann oder so. So stelle ich mir jetzt auf jeden Fall den ersten Sohn auch vor. Vielleicht auch den zweiten Sohn, Eliab, Abinadab. Und beide waren es nicht. Was sind Gedanken, was beim Samuel da wohl da waren? Und David, wo wir letztlich bei ihm ankommen, der Jüngste, der nicht mal eingeladen ist zu der Versammlung, sagt ja schon was, wenn 7 Söhne direkt da sind und einer noch nicht mal da ist, ne? Der so jung war, dass er vielleicht noch gar nicht zu der Versammlung dazugehören sollte. Und dann dieser bekannte Satz, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, ich sehe das Herz. Und deswegen, ich glaube, Berufung beginnt auch oftmals an dem Punkt, dieses Rufen, gerufen werden, das beginnt oft da, wo andere Leute einen übersehen. Weil das beginnt da, wo jemand bereit ist zu hören. Vielleicht, weil er sonst kein Gehör geschenkt bekommt. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist er nicht Teil der Versammlung. Berufung ist vor allem als erstes das Gerufensein von Gott. Und ich finde es schon spannend. Es zieht sich durch die Geschichte wie so ein roter Faden durch, wirklich durch die komplette Bibel, dass Gott oftmals Leute beruft, die eigentlich da erstmal übersehen werden, die eigentlich am Rand der Gesellschaft stehen. Mir hatte jetzt gerade noch den Matthäus, der eigentlich ausgeschlossen war, der gar nirgends dazugehört. Und er kommt in den Kreis rein. Bei den anderen 11 Jüngern sieht es gar nicht so viel anders aus. Die Leute, die unterschätzt sind, die vielleicht übersehen werden, die werden berufen. Und jetzt so eine krasse Sache von Gott, finde ich, er befähigt nicht die Berufenen, sondern er beruft die Befähigen. Und das finde ich eine große, große Sache. Berufung immer wieder als Zuspruch. Ich habe es gerade falsch rum gesagt, ne? Danke, das war ein schöner verdutzter Blick. Genau, einmal falsch rum, ne? Sorry. Weil Berufung ist zuerst Zuspruch und nicht Position. David wird gesalbt, aber er wird nicht eingesetzt. Was macht David als erstes? Weiß es jemand? Als er berufen ist? Schönes Festessen. Genau, er geht zurück zu den Schafen, ne? Er geht wieder zum Arbeiten. Und David, seine Stärke, die entsteht nicht durch Leistung, die er direkt bringt. Nee. Sondern David beginnt seine Berufung beginnt, indem er angesprochen wird, mitten im Herz. Und jetzt eine Frage vielleicht direkt an uns. Wo definieren wir uns über Anerkennung, über das, was uns andere zusprechen, oder über das, was Gottes Blick auf unser Leben ist? Ist unsere Berufung, ist uns das so wichtig? Also ist uns Gottes Blick in unserem Leben so wichtig oder auf was setzen wir immer wieder? Kannst du glauben, dass Gott dich sieht, auch wenn es andere überhaupt nicht tun? Vielleicht kenne nur ich das. Manchmal fühlt man sich doch als größtes Opfer in einer Situation. Hey, alle andere irgendwie drumherum, da läuft es irgendwie. Beim Nachbar ist ja wie sowieso immer grün, außer jetzt vielleicht, ich weiß nicht. Aber bei einem selber die Frage, okay, und wie sieht's bei mir aus? Und jetzt da wirklich die Frage, kannst du in diesen Situationen annehmen? Und das darf jeder für sich beantworten, dass Gott dich sieht. Gott, er hat David gesehen. Und dann geht es zurück auf die Weide. Es geht dahin, wo keine Bühne ist, kein Mikrofon, kein Titel, wo nichts zählt. Nein, nur er mit seinen Schafen. Und in diesem Kleinen lernt er Verantwortung zu übernehmen. Er lernt Verantwortung als Hirte zu übernehmen. Er diente nach Saul als Harfenspieler, als Waffenträger. Und ich glaube, David wird so eigentlich vorbereitet für das, was später kommt. Für das, dass er die Königsamt dementsprechend ausüben kann, da braucht es erstmal die normale Arbeit, in der Gott uns formt, in der er an uns wirkt. Und ich glaube, das brauchen wir auch immer wieder, das auch zuzulassen. Und dann kommen wir beim Berufungshaus an. Ich habe uns mal ein Berufungshaus mitgebracht, weil ich sehr, sehr wichtig finde, dass wir uns mal drüber Gedanken machen. Und zwar generell für alle Menschen gilt, hey, wir sind als Ebenbilder Gottes geschaffen, wir sind als Menschen erschaffen. Und als Menschen, da heißt es am Anfang schon, als Ebenbild praktisch als Gegenüber. Wir sind als Beziehungswesen erschaffen. Als Beziehung zum einen gegenüber Gott und zum anderen Beziehung untereinander zu leben. Und das gilt universal. Das ist die Grundbestimmung, wo in jedem Menschen drin liegt. Und außerdem hier, es geht hier auch um die Sinnfragen. Auch das braucht jeder Mensch. Worum geht's? Manchmal ist so, das Schaffen, ne, bei Berufung, weil man immer ans Arbeiten denkt da, beim Schaffen, das ist ja oftmals so eine Last. Wir reden heute oft von einer Work-Life-Balance. Ich habe Arbeit und Gegensatz Leben. Die Bibel kennt was anderes. Die Bibel spricht davon, die Arbeit war vor dem Sündenfall. Die spricht davon, dass du begabt bist, dass du schöpferisch tätig sein darfst. Und das ist deine Grundbestimmung. Du bist nämlich Ebenbild Gottes und deswegen darfst du schöpferisch tätig sein. Du darfst arbeiten. Du darfst das, was Gott in dich reingelegt hat, gebrauchen. Eine Grundbestimmung. Und das Zweite, dann sind wir berufen. Berufen als Kind Gottes. Und das haben wir vielleicht schon oft gehört, dass wir zu Gott ein Zugehörigkeitsrecht haben, in seiner Familie. Aber ich glaube, das immer wieder durchzubuchstabieren, das ist gar nicht so ohne. Hey, wir haben Familienrecht. Das heißt, also vielleicht kennt ihr das, so wenn man zu einer Familie gehört, dann heißt, also solange du zu meiner Familie gehörst, gell, also da gehört das und das dazu. Das gilt auch zu beachten. Das ist zu beachten. Und jetzt, ganz ehrlich, eine Veränderung oder ein, auch da wieder ein Tun, das, was sich aus dem Sein ableitet, das ist genau das. Wenn ich zu der Familie gehöre, und das ist das, wenn ich Gottes Prinzipien lebe, wenn ich seine Prinzipien lebe, die in seiner Familie gelten, dann bestimmt es auf einmal auch mein Miteinander zu anderen Menschen. Dann habe ich auf einmal meinen Wert in der Zugehörigkeit zu Gott und suche nämlich woanders, suche nicht in einer anderen Zugehörigkeit. Und wenn ich da dazugehöre, wenn ich in einer Familie bin, wo ich mich geliebt weiß, wo ich einen Rahmen habe, in dem ich mich entfalten darf, dann beginnt ein Prozess, dann bin ich bereit, das ist das, was die Bibel von Heiligungsprozess schreibt, dann bin ich bereit, mich verändern zu lassen. Aber woraus? Aus der Motivation, weil ich geliebt bin und weil ich dann Fehler machen darf. Ja, ich darf mich entwickeln, ich habe einen Entwicklungsspielraum. Und in dem darf ich mich dann entfalten. Und dann steht was drüber. Die allgemeine Begabung und Beauftragung. Hey, wir alle haben einen Grundauftrag. Wir sind, ein Grundauftrag von uns ist gegeben, dass wir zu lieben, dass wir dienen und dass wir geben. Jeder Christ, der gerufen ist, der zu dieser Familie dazugehört, der Gottes Kind ist, hat diesen Grundauftrag erhalten. Das heißt, wir alle. Und wie sollen wir das tun? Oh, da können wir uns jetzt auch wieder Gedanken machen. Als erstes, hey, sei du selbst. Sei wirklich jemand, der zu dieser Familie dazugehört. Lass dich von ihm verändern und gebrauchen. Immer wieder. Und dann kommt so eine spezielle Berufung. Dann sind wir schon auch speziell ausgestattet, wo wir irgendwie spezielle Begabung haben, wo was in uns reingelegt ist. Und wo wir das gebrauchen dürfen. Und jetzt ganz wichtig, wenn es darum geht, unsere Gaben auch dementsprechend einzusetzen, das ist gar nie dazu gedacht, auch wir sind manchmal so im Vergleichen drin, die Gaben sind dazu gedacht, um gemeinsam Gott die Ehre zu geben. Die sind gar nicht dazu da, dass der eine besser rauskommt oder der andere besser rauskommt, sondern letztlich soll das zusammengebracht werden, um letztlich Gott die Ehre zu geben. Und warum habe ich es als Haus dargestellt? Weil in unserer Zeit, ich leider beobachte manchmal, dass wir das Haus rumdrehen. Wir beginnen mit dem persönlichen Auftrag. Ja, Gott hat mir gesagt, ich soll das und das tun. Und dann müssen alle anderen eigentlich nach meiner Nase tanzen. Weil ich beginne oben nach meinem speziellen Auftrag. Und ich glaube, uns tut's gut als Gemeinde, wirklich auch als, ich sehe jetzt nicht nur die Gemeinde, sondern ich sehe uns als Einheit wirklich von den Christen, nimmst Schwäbisch Hall, nimmst drüber hinaus. Wir sind als Einheit unterwegs und da gilt's erstmal drum, unsere Grundberufung, unser Grundauftrag gerecht zu werden. Und unser Grundauftrag ist, gemeinsam sollen wir eine Einheit sein. Gemeinsam sollen wir lieben, dienen, geben. Gemeinsam sollen wir wirklich Jesus bezeugen in dieser Welt. Und das ist unser Auftrag, der uns zusammen gilt. Und dann, Halleluja, dass so viele unterschiedliche Leute hier sitzen in jeder einzelnen Gemeinde. Solche spezielle Begabung. Aber manchmal ist es gut, wenn man mit dem Fundament anfängt und nicht mit dem Dach. Genau. Und ich glaube, dass es heute auch ein bisschen Zeitgeist ist, dass wir heute sehr, sehr individualistisch denken und deswegen von oben anfangen. Und deswegen da, hey, lasst uns wirklich zusammen anfangen und zwar unter dem Beste. Nicht mit Gabentest und auf Spur suchen, welche Persönlichkeit, das ist alles wichtig. Also das hat alles seine Berechtigung. Aber ein Grundauftrag ist erstmal in die Beziehung mit Gott reinzufinden, Beziehung untereinander klar zu bekommen und dann Schritte zu gehen. Genau, und dann können wir mal bitte eins weitergehen. Genau, wir sind berufen, letztlich, wenn wir uns darauf einlassen, dann beginnt so ein Transformationsprozess. Und zwar ein Transformationsprozess meint so viel, Gott hat euch berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Also nochmal, keine unberufenen Christen, wir sind gerufen in diese Gemeinschaft und diese Gemeinschaft auch wirklich immer wieder aufleben zu lassen. Und wenn ich das weiß, dann ist die Folge eine Lebensveränderung, eine Heiligungsbewegung. Ich habe uns hier einfach mal ein paar Punkte aufgeschrieben und darum geht es mir eigentlich. Hey, David, er wurde berufen und er geht erstmal als Hirte zurück. Er hat sich auf einen Lebensweg eingelassen. Er wusste, hey, für ihn wird mal folgen, dass er irgendwann König vom Volk Israel sein wird. Aber jetzt in dem Moment ist er erstmal Schafhirte. Und dann geht's, das anzunehmen und sich auf den Lebensweg mit Jesus einzulassen. Und das will ich dir gern zusprechen. Ich weiß, in welcher Phase du gerade drin steckst. Ob du gerade voll irgendwo, wo du gerade sagst, hey, ich bin gerade voll in meiner Leidenschaft, bin gerade voll in meinem Bereich, voll am Aufblühen, oder vielleicht mehr Frust. Und ich glaube, manchmal braucht es eine Wand auch in unserem Leben, wo wir mal ausgestoppt werden, wo wir mal vielleicht auch, auf die Schnauze fallen, dass wir nicht einfach weiterlaufen, um drüber nachzudenken. Und uns neu einladen, neu wieder hinhören, vielleicht mal anders hinhören, wie Gott in unser Leben reinspricht. Weil letztlich, wie gesagt, auf einen Lebensweg einlassen. Wir sind zum Frieden berufen, zur Freiheit berufen, zur Heiligung berufen, zur Nachfolge. So. Alles Verheißungen, ich habe die Bibelstellen dahinter, darf man gern mal für sich nachlesen. Und jetzt die Sache, Berufung ist letztlich ein Riesengeschenk. Warum? Weil wir mit einem großen Gott unterwegs sind, der überhaupt nicht zu greifen ist mit seiner Macht und trotzdem nach dir ruft, weil er mit dir in Beziehung leben will. Was ein Riesengeschenk, ist uns das noch bewusst? Und gleichzeitig ist auch die Herausforderung. Hey, ich gehöre zu dieser Familie dazu. Ich darf zu Gottes Familie dazugehören. Und jetzt bin ich herausgefordert, auch mich auf diesen Weg einzulassen. Wirklich mein ganzes Leben mit Jesus zusammenzuleben. Er von jemandem gehört, ich muss mir jeden Morgen von Gott neu zusprechen lassen, wer ich bin. Mir von ihm meinen Wert neu zusprechen lassen. Sagen lassen, dass ich geliebt bin. Weil wenn ich das nicht tue, dann suche ich genau das in den Begegnungen vom Tag. Bestätigung, mein Wert und. Und da steckt auch eine gewisse Gefahr drin. Gehen wir noch mal eins weiter, bitte. Und zwar, mir war es wichtig, noch mal diese Begabung, wo Gott in uns reingelegt hat. Letztlich, unser Auftrag ist es, dass wir miteinander, wirklich zusammen Gott die Ehre geben. Deswegen, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, rede er es als Gottes Wort. Wenn jemand dient, tue er es aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Jetzt ist wichtig, ich habe gesagt, lieben, dienen, geben. Das Schöne ist, ob es jemand anderes als Liebe empfindet, ob es jemand anderes als eine Gabe empfindet oder als Dienst, kann immer nur der andere sagen. Ich selber kann das gar nicht sagen. Wenn ich jemand diene, ist die Frage, empfindet es das Gegenüber genauso oder eben nicht? Und ich glaube, darauf kommt es an. Wir haben die Gaben nicht für Individualismus und für irgendwie was bekommen, dass wir uns selber profilieren können, sondern wirklich das in die Gemeinschaft einzubringen. Und dann kommt bei David auf einmal andere Situationen. Und zwar, wenn wir in seinem Lebensweg weitergehen, er war dann irgendwann König und dann bitte nochmal eins weiter. Als er König war, ich gehe jetzt nur auf das untere ein, aus Zeitgründen. 1. Samuel 30, David war in großer Gefahr, denn seine Männer sprachen schon davon, ihn zu steinigen. So verbittert waren sie über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Aber David vertraute auf den Herrn, seinen Gott, und gewann daraus neue Kraft. In Luther übersetzt, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Situation war folgendes, also da war er noch, da war Saul noch am Leben, er war auf der Flucht, er hatte seine Leute, die er angeführt hat, und jetzt kommt auf einmal Tiefschlag. Sie kommen zurück in ihre Stadt, die Stadt brennt, alle Frauen, Kinder sind verschleppt, die Stadt, wie gesagt, steht in Flammen. Und jetzt, die Leute, sie verschwören sich und sagen, hey, David, so ein schlechter Anführer, und wollen ihn eigentlich ums Eck bringen, sagen wir mal so. Das sind zumindest erste Gedanken, die uns geschildert sind. Und jetzt, wie reagiert David? In einen Aktionismus, in schnell für einen Aktionsplan, 7 Punkte oder so? Nee, als erstes stärkt er sich in dem Herrn. Wie er das macht, steht hier gar nicht. Aber er richtet sich auf und ich glaube, er richtet sich neu auf Gott aus. Und ich glaube, das ist das, was er gelernt hat, in den Höhen und in den Tiefen, sich immer neu auf Gott auszurichten. Das von Gott neu anzunehmen. Den Weg mit Gott anzunehmen. Nicht eine Momentaufnahme, ich habe einmal Ja zu Jesus gesagt und das war's, sondern sich auf einen Weg, auf einen gemeinsamen Weg einlassen. Und dann gehen wir wieder noch eins weiter, weil auf das kommt es letztlich an. Wir haben oftmals diesen traditionellen Glauben, ich habe ihn oben mal, so ein schönes lineare Denken. Ich begegne Jesus, dann komme ich irgendwann in eine Gemeinschaft, ich nehme teil, und dann gibt es irgendwann Wirkung. Was das Problem da dabei ist, ist tatsächlich, ich nenne es mal so, außen hui, innen pfui. Und zwar folgendes, normalerweise, ich begegne Jesus, ich nehme teil an einer Gemeinschaft und in dieser Gemeinschaft werde mir nicht ein Punkt klar und ich habe was verstanden mit der Birne und dann gebe ich das nach draußen weiter, ich gebe Informationen weiter, sondern was passieren soll, ist, dass sich ganzheitlich verändert wird. Die Eisbergtheorie sagt, hey, das eine ist das, was Leute um uns herum sehen, aber das andere ist, was für innere Prozesse gehen. Und wenn ich vom hebräischen Denken in die Bibel herkomme, dann ist oftmals ein Veränderungsprozess, der beginnt innen. Und das, was nach außen sichtbar wird, dass die Wirkung nach außen geht, beginnt erstmal die innere Lebensreise. Und darf ich dich so ehrlich fragen, was ist denn bei dir, wo du vielleicht das letzte Mal vielleicht geistlich sehr, sehr stark, aber emotional sowas von unreif reagiert hast, wo bei dir Emotion mal wieder so richtig durchgegangen ist. Wo bist du vielleicht geistlich, hast du schon was voll verstanden, aber charakterlich bist du noch gar nicht hinterhergekommen? Also ich spreche jetzt in Du-Form, ich kann mich da voll mit reinnehmen. Gell? Deswegen gibt es hier dieses schöne Latten-Ding, weil das Fass kann nur so voll sein wie die geringste Latte, wie die kleinste Latte. Dann läuft's aus. Und deswegen sind wir eingeladen, von Gott immer wieder uns auch schleifen zu lassen. An unserem Charakter, dass wir charakterlich ganzheitlich unterwegs sind und aber auch geistlich ganzheitlich unterlegt. Wirklich, das eine und das andere, das gehört zusammen. Es geht nicht drum um fromme Fassade. Es geht um keine religiöse Performance. Nee. Was in Jesus tatsächlich wird, ist das, dass er Mensch wird, dass er Nähe zulässt und aus dieser Nähe, aus dieser Liebesbeziehung auf einmal eine Veränderung passiert. Und das ist das, was wir auch in der Tischgemeinschaft im Abendmahl feiern dürfen. Eine Tischgemeinschaft ist das, dass auf einmal zwei Leute religiös und sozial gleichgestellt werden. Jetzt mache ich mal ein Beispiel. Wir sind manchmal, und das ist jetzt genau das hier, wir sind manchmal in manche Bereiche, sind wir so richtig voll on fire unterwegs und sagen, sag ich mal, als Streitthema beispielsweise das Thema Homosexualität. Und sind da ganz klar, wie es vorzugehen ist, ganz klar, wie was auszusehen hat. Und an dem Moment, wo es sich dann manchmal verändert, ist an dem Moment, wo man mit jemand in Beziehung tritt, wo man mit jemand am Tisch sitzt, wo jemand die Sicherheit hat, auch drüber zu reden, was er gerade für Empfindungen hat. Und jetzt verstehe mich bitte nicht falsch. Das heißt nicht, dass Gottes Wort an Anspruch verliert. Aber ich will uns ermutigen, vielleicht hat man heute Mittag ein paar Minuten Zeit, in Römer 1. Römer 1 sind 10 Aufzählungen. Da gibt es auch Thema Klima, da gibt es Thema, wie ich gesagt, Homosexualität, da kommt Thema Stolz vor, da kommt so viele Themen, 10 Themen. Und manchmal lesen wir das sehr, sehr selektiv. Und sind sehr selektiv unterwegs. Und sind eigentlich den anderen gegenüber verletzend unterwegs, lieblos unterwegs. Und deswegen die Frage, hey, wo lasse ich denn zu, dass Gottes Wort, und mir ist wichtig, dass wir uns dran halten, aber da muss ich mich ganzheitlich dran halten. Wo lasse ich noch zu, dass er in meinem Leben reinsprechen darf? Was an Tischgemeinschaft passiert, auf einmal jemand, der den ich überhaupt nicht einordnen kann, wo ich denke, hey, sag mal, geht's noch? Wenn ich mir die Zeit nehme und auf einmal Tischgemeinschaft habe, ihn verstehen lerne, dann kommen seine Aussagen auf einmal in einem ganz anderen Licht. Und ich glaube, unsere Gesellschaft braucht heute wieder mehr runde Tische. Und dazu sind wir auch als Gemeinden aufgerufen. Nicht ausgrenzend zu sein, Abgrenzung zu anderen, sondern hey, wie schaffen wir runde Tische? Vor allem innerhalb der Gemeinde. Immer wieder von Neuem. Und deswegen zum Abschluss. Ich glaube, wir sind berufen. Wir werden von Gott geformt, wenn wir es zulassen, und dann gesandt. Und deswegen ist Berufung für mich zum einen Geschenk, weil ich bin von Gott gerufen in eine Beziehung und gleichzeitig eine Herausforderung. Es ist ein Zuspruch, ich bin mit dir, egal wo du bist auf deinem Lebensweg, ich bin bei dir dabei und gleichzeitig ist ein Weg zu gehen. Es ist eine Gnade, ein unglaubliches Geschenk, dass ich in Jesus schon alles habe, ja, und gleichzeitig eine Verantwortung, den Weg dann zu gehen. Und jetzt ein schönes letztes Bild. Die Äpfel sind gerade schön am Reifen. Und bei Äpfel geht's darum, noch ein Bild, theoretisch. Okay, dann lassen wir das. Letztlich geht's, geistlich gesehen, geht's darum, dass wir Frucht bringen. Und Frucht bringen tun wir, indem wir treu sind und mit Jesus in den Höhen und in den Tiefen unseres Lebens unterwegs sind. Und Clemens, ich würde deine Frage zum Abschluss mit aufnehmen. Bei mir haben es einige mitbekommen, bei uns, es wird ab Oktober anders weitergehen. Wir sind gefragt worden, sag mal, ihr seid doch berufen, ist jetzt eure Berufung vorbei? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe die Predigt habe ich nicht als Antwort darauf geschrieben, weil die habe ich anderes Mal nochmal gehalten, aber darauf ist angepasst. Und was mir wichtig ist, und das aber auch für jeden Einzelnen, wichtig ist mir tatsächlich, dass man darauf immer wieder, wir sind alle berufen, wir sind alle rausgerufen, wirklich in eine Beziehung mit Jesus. Und egal in welchem Kontext du unterwegs bist, egal wo du dabei bist, du bist berufen, da einen Unterschied zu machen. Warum? Weil du Kind Gottes bist, weil du zu seiner Familie gehörst. Unabhängig von deinem Job. Berufung. Berufung, ein Zuspruch für dein Leben. Beschenkt und beauftragt. Nicht ein einfacher Lebensweg vielleicht, aber ganz gewiss mit Gott an deiner Seite. Und mit dem rede ich jetzt noch. Jesus, ich danke dir, dass wir bei dir wirklich ganzheitlich, ja, einfach ganz echt sein dürfen. Du weißt um die Brüche und du weißt, wo es manchmal braucht, ja, wo es manchmal drauf ankommt, auch in die Tiefe zu gehen, Herr. Ich danke dir, dass du da mitgehst. Ich danke dir, dass wir das immer wieder neu angenehmen dürfen. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns vor so einem Druck befreist, dass wir auf jeden Fall das Richtige machen müssen, sondern dass du uns eine Freiheit gibst, eine Freiheit, uns zu entfalten als deine geliebten Kinder. Danke dafür. Danke, dass wir das bei David lernen dürfen, dass du ihn geformt hast in seinem Leben, dass es an unterschiedlichen Stellen zum Tragen gekommen ist. Und danke, dass es auch für uns heute noch gilt. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, dass du ein großer und lebendiger Gott bist, der gleichzeitig diese Nähe zulässt. Und dass wir das zusammen auch im Abendmahl feiern dürfen. Nähe, Tischgemeinschaft mit dir. Was ein Privileg.